Unsere Sonne. Am 8. August 1842 von 15:45 bis 17:45 nachmittags. Schreibender Anselm H. Mit der nachstehenden Kundgabe begannen die umfangreichen Eröffnungen über die natürliche, das heißt naturmäßige Sonne, so genannt im Gegensatz zu den späteren Eröffnungen über die geistigen Sphären der Sonne. Sie wurden fast täglich fortgesetzt, bis zum Abschluss am 21. November 1842, wobei stets Anselm Hüttenbrenner als eifriger Schreiber des durch Jakob Lorber ergehenden Wortes diente. Es wird hier nicht nötig sein, wie allenfalls bei der Darstellung eines andern Sterns, den Standort eben dieses leuchtenden Sternes näher zu bestimmen, da solches ja jeder Tag ohne dies überaugenscheinlich tut. Daher wollen wir zuerst die Frage stellen und lösen: Was ist die Sonne? Nach der Löse dieser Frage wird sich alles leicht ordnen und gewiss wunderklärlich dartun lassen. Und somit stellen wir diese Frage noch einmal und fragen: Was ist die Sonne? Die Sonne ist wohl in Hinsicht auf die um sie kreisenden Planeten ein Fixstern. Für sich selbst aber ist sie nur ein vollkommener Planet, in dem auch sie um den euch schon bekannten Zentralsonnenkörper mit allen ihren sie umkreisenden Planeten sich bewegt, eine Reise, welche aber freilich etwas länger dauert als die der Erde um die Sonne. Denn sie braucht zur Vollendung dieser großen Bahn beinahe 28.000 Erdjahre. Somit wüssten wir, dass die Sonne nicht nur pur Sonne ist, sondern dass sie vielmehr ein vollkommener Planet ist, der da im Verhältnisse zu seiner weltkörperlichen Größe auch in eben dem Verhältnisse mit mehr Licht umflossen ist, als jeder ihn umkreisende, bei weitem kleinere Planet. Wenn die Sonne aber selbst an und für sich ein vollkommener Planet ist, so muss sie auch ganz sicher alle jene planetarischen Bestandteile im vollkommensten Maße in sich fassen, welche auf allen den anderen kleineren sie umkreisenden Planeten in sehr verminderten Potenzen vorkommen. Und so muss in der Sonne in großer Vollkommenheit zu finden sein, was in viel kleinerer Form und somit auch viel unvollkommener entweder im Planeten Merkur, Venus, Erde und ihre Monde, im Mars, in den vier kleinen Partikularplaneten Pallas, Ceres, Juno und Vesta, im Jupiter und dessen vier Monden, im Saturnus, dessen Ringe und sieben Monden, im Uranus und dessen fünf Monden und in einem noch entfernteren Planeten und dessen drei Monden und endlich in allen den bei 12.000 Millionen Kometen vorkommt, welche in weitesten Distanzen sich noch um die Sonne bewegen. Oder mit kürzeren Worten gesagt, der vollkommene Planet Sonne ist der naturmäßig vollkommene Inbegriff aller seiner Weltkinder. Oder In diesem vollkommenen Planeten kommt alles dieses selbst in naturmäßiger Hinsicht lebendig vollkommener vor, als es da vorkommt in was immer für einem Planeten, Monde und Kometen. So wollen wir also gleich des besseren Verständnisses wegen einige Beispiele hinzufügen. Das Erdreich eures Planeten ist tot, hart, steinig und ist nicht fähig, ohne das Licht der Sonne etwas hervorzubringen. Das Erdreich der Sonne hingegen ist sanft und mild, ist nicht steinig und nicht sandig, sondern es ist also weich, wie da ist das Fleisch eines Menschen. Oder, damit ihr es noch besser versteht, es ist fast allenthalben elastisch, so dass da niemand, der allenfalls am Boden hinfallen würde, sich irgend schmerzlich beschädigen möchte, denn er fiele da gerade also, als fiele er über mit Luft gefüllte Polster. Dieses Erdreich ist aber bei dieser Beschaffenheit nicht also zähe wie bei euch allenfalls das sogenannte Gummielastikum, sondern es ist ganz locker und ist nicht im Ganzen also elastisch, sondern in dessen kleinsten Teilen schon, welche an und für sich lauter mit dem wahrhaften Lebensäther gefüllte Hülschen sind. Solches ist zwar wohl bei dem Erdreiche eures Planeten auch der Fall, aber die Hülschen sind an und für sich zu spröde und geben bei einem Stoß oder Falle nicht nach, sondern pressen sich dadurch nur fester aneinander. Und wenn sie viele Jahre hintereinander ungestört, also neben und übereinander geschichtet liegen, so ergreifen sie sich endlich also hartnäckig, dass sie dann dadurch zufolge eben dieser gegenseitigen Ergreifung gänzlich zu Stein werden und in diesem Zustande dann auch natürlicherweise noch einen bei weitem hartnäckigeren Widerstand leisten als zuvor, da sie noch gesondert lockerer übereinander lagen, aus welchem Grunde dann auch die Vegetation auf einem Planeten viel kümmerlicher sein muss als auf dem vollkommenen Sonnenplaneten. Denn auf einem Planeten-Erdkörper, wie zum Beispiel eure Erde es ist, muss ein mit einem lebendigen Keime versehener gröberer Same erst im Erdreiche verwesen und muss eben durch diesen Akt die ihn umgebenden Erdhülschen zur Mitverwesung oder vielmehr zur Weichwerdung nötigen, damit dann der freigewordene lebendige Keim alsbald aus diesen erweichten Erdhülschen seine ihm zusagende ätherische Nahrung saugen kann. Sodann aber muss er alsbald eine Menge Wurzeln zwischen die Erdhülschen hineintreiben, diese dadurch erweichen, dann durch sein Zunehmen in seinem Volumen hartnäckig zerdrücken, um dadurch die fernere nötige Nahrung zu seinem Pflanzenwachstume zu gewinnen. Ist solches auch auf dem vollkommenen Sonnenplaneten nötig? Seht, da herrscht ein großer Unterschied. Weil das Erdreich dieses Planeten so sanft, zart und mild ist, so ergreifen sich die, was immer zu einer Pflanze gehörigen Teile, ohne Samen, schon unmittelbar im Erdreiche selbst und sprossen über dasselbe in den zahllosesten, verschiedenartigsten und nützlichsten Gewächsen empor, deren Schönheit, Güte und Nützlichkeit alles Erdenkliche auf allen anderen Planeten ums so vielfacher übertrifft, als die Sonne mit ihrem Licht und mit ihrer Größe alle diese ihre Weltkinder überragt. In der Sonne hat dann weder ein Baum, welcher Art er auch immer sein möge, noch ein Gesträuch, noch eine Pflanze, Wurzeln und Samen, sondern alles wächst und entsteht allda nahe auf die Art, wie da bei euch das ursprüngliche Steinmoos, die Schimmelpflanze und die Schwämme. Nur sind diese Gewächse nicht allzu vergänglich und von so kurzer Dauer wie die früher benannten auf eurem Erdkörper, sondern wo solche Kräfte irgendetwas erwachsen lassen, da wächst es dann immerwährend fort. Und wenn solches Gewächs auch von den natürlichen Sonnenbewohnern gewisser Art abgehauen wird, so wird es dadurch nicht getötet, sondern der abgehauene Baum oder die abgenommene Pflanze erneut sich bald wieder. Denn da die Wurzeln eines solchen Gewächses nicht also grob materiell, sondern nur gleich sind feurigen Ätheradern, so ergreift sich nach der früheren Wegnahme solche vegetative Kraft wieder und wächst in neuer Pracht und Herrlichkeit empor. Es dürfte sich hier mancher denken und sagen, ja, wenn da die Gewächse auf diese Weise nicht ausrottbar sind, werden sie da nicht bald jeden Flächenraum dieses Planeten so stark in Beschlag nehmen, dass dann neben ihnen kein anderes frei wandelndes Wesen wird bestehen können? Solches aber ist allda durchaus nicht der Fall. Denn die naturmäßigen Menschen dieses vollkommenen Planeten haben auch eine noch viel stärkere Willenskraft, als da ist die vegetative Triebkraft des Sonnenerdbodens. Aus diesem Grunde wächst dann auf der Sonne auch weder ein Baum noch ein Gesträuch noch eine Pflanze oder ein Grashalm, ohne das Hinzutun des menschlichen Willens. Der menschliche Wille ist dort so nach das alleinige, unendlich viel und verschiedenartige Samenkorn für alle Vegetation auf diesem vollkommenen Planeten. Daher wächst nur da zum Beispiel ein Baum oder eine Pflanze aus dem Erdboden der Sonne, wo ihn ein Sonnenmensch haben will und wie gestaltet er ihn haben will. Daher auch gibt es auf diesem vollkommenen Planeten durchaus keine bleibende, gleichförmig vorkommende Art im Reiche des Pflanzentums, sondern diese richtet sich allzeit nach dem jeweiligen Wollen eines Menschen. Wann aber ein Mensch irgendeinen Baum oder eine Pflanze durch seinen Willen aus dem Boden gerufen hat, so kann sie kein anderer vertilgen, außer nur derjenige, der sie hervorgerufen hat. Oder ein anderer nur dann, wenn er von dem Zeuger willensbevollmächtigt wurde. Aus eben diesem Grunde herrscht dann auch auf der Sonnenerde eine wahrhaft unendliche Mannigfaltigkeit im Reiche des Pflanzentums. Denn bei zwei nächsten Nachbarn schon finden sich nicht zwei gleichartige Pflanzen vor, sondern ein jeder entlockt auf dem Boden, den er bewohnt, auch andere Pflanzen. Und so möchte einer von euch da viele tausend Jahre die weiten Flächen der Sonnenerde durchwandern, so wird er zwar wohl auf immer neue und wunderherrliche Pflanzenarten und Formen kommen, aber zwei Arten würde er auch auf dieser langen Reise nicht auffinden, die sich vollkommen gleich sehen möchten. Seht, aus diesem Beispiele könnet ihr euch schon einen kleinen Vorbegriff machen, warum die Sonne ein vollkommener Planet ist. Denn es kommt wohl auf jedem Weltkörper oder kleineren Planeten Ähnliches vor, aber gegen die Sonne nur unvollkommen. So können auch auf eurer Erde bestehende Pflanzen verändert und veredelt werden, aber auf eine viel mühsamere und bei weitem gebundenere Art. Nur im Geiste ist ähnliche Vollkommenheit bei den Menschen auch auf den anderen Planeten ersichtlich, wie zum Beispiel die Früchte der dichterischen Fantasie. Sei es in der Sprache der Bildnerei, welche durch entsprechende Bilder ausgedrückt wird, mit Hilfe der Farben, oder anderer für die Bildnerei tauglicher Gegenstände, ganz besonders aber durch die Sprache der Töne, worin ein solcher Tondichter die größte Mannigfaltigkeit entfalten kann, wenn er in diesem Fache vollends geweckten Geistes ist. Aber alles dessen ungeachtet ist selbst diese erscheinliche Vollkommenheit auf den Planeten nur ein mattes Abbild von allem dem, was sich da in jeder erdenklichen Hinsicht vorfindet, auf dem vollkommenen Planeten der Sonne.